Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben am vergangenen Sonntag etwas gehört über Petrus, also über eine neutestamentliche Gestalt, Person. Heute tun wir einen winzigen Einblick hinein in das Wesen und den Charakter einer alttestamentlichen Person, in Sonderheit also geht es um Lot, dann aber auch in das Wesen und den Charakter Abrahams. Ich lese einmal 1. Mose Kapitel 13 von Vers 9 an. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir, willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Abraham hatte sein Vaterland Ur in Chaldäa verlassen und hatte sich nach dem Willen und nach dem Befehl Gottes aufgemacht und war in das Land Kanaan gezogen, in das verheißene Land. Dann kam eine Hungersnot. Und dann zog er mit seinen Lieben, Lot war auch dabei, sein Neffe, nach Ägypten. Das war eine notvolle Zeit, eine sehr, sehr schwierige Situation für Abraham und seine Frau Sarai. Aber sie kamen noch einmal, oder wenn wir es auf Abraham speziell an, Abraham kam noch einmal mit einem blauen Auge davon, kam also zurück aus Ägypten in das Land Kanaan. Und nun kam es dort wiederum zu einer Schwierigkeit, zu einem großen Problem. Es kam zu einem Streit zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten Lots. Und das hatte seine Ursache darin, dass beide inzwischen reicher geworden waren. Von Abraham heißt es: Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und von Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Da kam es immer wieder zu unerquicklichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Und das war ganz gewiss auch ein schlechtes Zeugnis für die übrigen Bewohner des Landes. Sicherlich auch nicht ganz unkritisch, nicht ganz ungefährlich für Abraham, für Lot und ihre Leute. Es heißt hier ausdrücklich, es wird ausdrücklich erwähnt in Vers 7b, es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Es ist ja immer ein schlechtes Zeugnis, auch in unserer Zeit, wenn innerhalb der Gemeinde Jesu es zu Streit und Zank und Auseinandersetzungen kommt, die nicht nötig wären. Es ist eine Schwächung des geistlichen Zeugnisses der Gemeinde Jesu. Und das hat auch Abraham, ein sehr friedliebender Mann, hier vor Augen. Abraham wollte um jeden Preis Zank und Streit vermeiden. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Und nun macht er seinem Neffen Lot, weil es offensichtlich nicht anders möglich ist, folgenden Vorschlag. Steht dir nicht alles Land offen, trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Abraham will sich in Frieden von Lot trennen und überlässt seinem Neffen Lot die Wahl des Landes. Das war ganz gewiss ein sehr großzügiges Angebot, das er seinem Neffen Lot hier machte. Und Lot geht auch sofort darauf ein. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, und das war ja wichtig für das Vieh, war sehr wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten, also trennte sich ein Bruder von dem anderen. Nun, es fällt auf, dass der Heilige Geist hier ein helles Licht wirft auf den Charakter Lots. Scheinbar ist er ja der Gewinner und doch schließlich der große Verlierer in dieser Angelegenheit. Und in diesem Augenblick stellt Lot die Weichen für eine zunächst glänzende, dann aber äußerst notvolle Zukunft. Petrus sagt uns in seinem zweiten Brief, dass Lot ein gerechter Mann war. Und wenn das nicht dort stünde im Neuen Testament, dann könnten wir zu dem Ergebnis kommen, Lot war gar nicht rechtgläubig. Er hatte gar keine rechte Beziehung zu dem Gott Abrahams. Aber da müssen wir uns korrigieren lassen aufgrund dessen, was der Heilige Geist eben im zweiten Petrusbrief bezeugt. Lot war ein Mann, der durchaus litt unter den notvollen Zuständen und Verhältnissen in Sodom und Gomorra, der darunter seufzte. Also er war ein gerechter Mann, so sagt der Geist Gottes durch Petrus. Aber im praktischen Leben wurde er von einer anderen Gesinnung, von einer irdischen Gesinnung beherrscht. Da ließ er sich mehr bestimmen von dem, was er vor Augen hatte, was er mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen konnte, was er fühlen konnte, was er schmecken konnte, was er hören konnte. Er wurde also vom Zeitgeist, so könnte man sagen, bestimmt und ließ sich von daher prägen und nicht vom Verhältnis, das er hatte zu seinem Gott. Er wurde gerettet, so könnten wir sagen, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ein Beispiel eines Gläubigen, mit dem niemand unter uns liebäugeln sollte. Es gibt ja auch die Meinung, hier und da kann man sie vorfinden, dass man sagt, ja, wenn ich nur irgendwo im Himmel ein Plätzchen habe, das reicht mir vollkommen aus. Hauptsache errettet. Aber das ist nicht die gute Gesinnung eines Menschen, der wirklich in einem intensiven Verhältnis zu seinem Gott lebt. Im Gegenteil. Und insofern sollten wir uns diesen Lot nicht zum Vorbild nehmen, sondern es ist uns hier zur Warnung geschrieben, nicht zur Nachahmung. Und nun wollen wir uns den Charakter Lots noch etwas genauer anschauen. Es heißt hier, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Es heißt nicht, er hob seine Augen auf zu Gott, zum Himmel. Er suchte den Kontakt zu dem lebendigen Gott, sondern er besah sich die Gegend, diese wunderbare, herrliche, wasserreiche Gegend am Jordan. Da war also kein Innehalten, kein Blick nach oben, kein Fragen, Herr, was willst du, dass ich jetzt tun soll in dieser Situation? Wie siehst du die Dinge eigentlich? Mich interessiert wenig mein inneres Verlangen, mein Wünschen, sondern mich interessiert jetzt, was du zu der ganzen Angelegenheit zu sagen hast. Da finden wir nichts bei Lot. Wenn wir Lot nach seinem Glaubensbekenntnis gefragt hätten, dann wäre dieses Glaubensbekenntnis ganz gewiss korrekt gewesen. Aber in der Praxis spielte Gott für ihn nicht die entscheidende Rolle. Und so kann es durchaus sein, dass jemand ein gutes, korrektes Glaubensbekenntnis hat, aber dass er sein Leben nicht prägen lässt vom Wort Gottes, sondern von seinen persönlichen Ansichten und Meinungen oder von den Meinungen, die man im Allgemeinen hat zu bestimmten Fragen und zu bestimmten Situationen. So war es bei Lot. Er entschied hier unabhängig vom Willen Gottes. Es war ja überhaupt schon ein Fehler, zuerst zu wählen. Er hätte seinem Onkel, der ja nun der Ältere war, seinem Onkel den Vortritt lassen müssen bei der Wahl. Mein lieber Onkel Abraham, ist doch selbstverständlich, dass du hier zunächst einmal die Wahl hast. Was ist dein Wunsch? Aber davon lesen wir hier nichts, im Gegenteil. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Lot wurde also von der sichtbaren Welt und von seinen sinnlichen Wünschen beherrscht. Lot wandelte nicht im Glauben, sondern er wandelte im Schauen. Jemand erzählte dem Evangelisten Moody, dass seine Frau gerne male, dass er aber lange Zeit gar keinen Gefallen an ihren Gemälden finden konnte. Sie erschienen ihm wie eine Farbenkleckserei und eines Tages bereiteten ihm seine Augen große Probleme. Er ging zu einem Augenarzt und dieser sah ihn nach der Untersuchung erstaunt an und erklärte ihm: Hören Sie mal, Sie sind auf einem Auge kurzsichtig und auf dem anderen weitsichtig. Dadurch erscheint Ihnen alles verschwommen. Das war also der Grund dafür, warum er nichts Schönes an den Gemälden seiner Frau finden konnte. Und durch eine Brille, konnte er bald einwandfrei sehen und die Malkunst seiner Frau bewundern. Und für diesen Evangelisten Moody war das ein interessantes Gleichnis. Er schreibt: Ich meine, es gibt eine Menge Leute, die haben ein kurzsichtiges und ein weitsichtiges Auge. Und so machen sie aus ihrem Christenleben eine erbärmliche Sache. Sie halten ein Auge auf das Reich Gottes gerichtet und das andere auf die üppigen Ebenen Sodoms. So war es auch bei Lot. Er hatte ein weitsichtiges und ein kurzsichtiges Auge. Und Moody behauptet: Ich glaube, dass man heute mindestens 5000 Lots auf einen Abraham finden kann. Wie mag das heute sein? Ja? 5000 Lots auf einen Abraham. Lot machte seine Wahl also nicht von geistlichen Kriterien abhängig, sondern von irdisch-sinnlichen Maßstäben. Wie die Welt, wie man im Allgemeinen entscheiden würde, genau so entschied sich Lot. Noch einmal Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan, denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen. Von diesem rein menschlichen Standpunkt aus gesehen war nun die Zukunft Lots und seiner Familie gesichert. Seine Wahl schien ihm ja auch zunächst einmal recht zu geben. Lot brachte es zu Ansehen in Sodom. Man sieht ihn später im Tor sitzen und dort saßen all die klugen Männer der Stadt Sodom. Sie sprachen dort Gericht, regelten die Angelegenheiten der Stadt. Sie standen also dort stellvertretend für das ganze Gemeinwesen und Lot war sicherlich einer der führenden Leute dort unter ihnen. Da saßen ganz bestimmt nicht die ärmeren Leute der Stadt, sondern eben die Begüterten, die reichen Leute. Und Lot wird also von daher, hier hatte er ja einen gewissen Reichtum schon angehäuft, Lot hatte also sicherlich ein gutes Einkommen und seine Frau bewegte sich in den vornehmen Kreisen der Gesellschaft Sodoms und seine Töchter heirateten Männer aus Sodom, die sicherlich aus angesehenen Familien stammten. Oder zumindest hatten sie es vor, diese Männer zu heiraten. Eine glänzende Karriere und das als Ausländer. Besser konnte Lot es doch wohl nicht haben. Und doch gab es da einen Umstand, der dem Lot schlaflose Nächte hätte bereiten müssen. Und irgendwo wird gewiss sein Gewissen auch geschlagen haben. Denken wir noch einmal daran, dass Lot grundsätzlich ein gerechter Mann war. Das heißt, grundsätzlich hatte er ein Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Er war nicht verloren, er war gerettet. Gerecht vor Gott. Und da konnte ihm das Gewissen eigentlich keine Ruhe lassen. Es ist ja erstaunlich, wie abgestumpft das Gewissen eines Menschen sein kann, nicht nur derer, die, wie wir sagen, draußen sind, noch in der Welt sind, noch nicht gläubig sind, den Herrn Jesus noch nicht kennen, sondern auch derer, die zur Gemeinde Jesu gehören, die wirklich auch gläubig sind, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen, wie abgestumpft das Gewissen auch solcher sein kann, dass sie sich über bestimmte Dinge gar keine Gedanken machen oder keine Gedanken mehr machen und dass sie das gar nicht mehr kennen, dass sie mal eine unruhige Nacht verbringen, weil sie gesündigt haben, weil sie ein schlechtes Gewissen hätten wegen irgendeiner Sache. Das gibt es also immer wieder, ein abgestumpftes Gewissen. So ähnlich muss es bei Lot gewesen sein. Sein Gewissen schlug, aber es funktionierte nicht so, wie es hätte sein sollen. Es heißt hier in Vers 13, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Wörtlich, sie waren unerhört verdorben. Das erfahren wir ja dann später auch. Sie waren unerhört verdorben, gerade auch auf sexuellem Gebiet, wahrscheinlich auch okkult belastet. Da sind ja immer wieder Zusammenhänge zwischen okkulten Belastungen und sexuellen Perversitäten. Das war sicherlich der Fall dort in Sodom und Gomorra, dass die Leute tief in Finsternis verstrickt waren und Lot wusste, ganz gewiss, Lot wusste davon. Und es wird hier ausdrücklich erwähnt, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Das stand also über der Wahl des Lot, über seiner eigenmächtigen Wahl, Entscheidung, dorthin zu ziehen, wo die Leute unerhört verdorben waren. Er wusste also um das gottlose Treiben dieser Menschen. Doch seine geistlichen Bedenken schob er beiseite. Er verdrängte sie einfach. Kennen wir das auch von uns? Dieses Verdrängen irgendwelcher Nöte, vielleicht, wenn das Gewissen schlägt, wenn es noch einigermaßen funktioniert, und dass wir das einfach beiseite drängen, wir wollen uns dem nicht stellen. Wir wollen uns oft auch bestimmten geistlichen Wahrheiten nicht stellen. Wir wollen uns bestimmten Aussagen der Heiligen Schrift nicht stellen. Und dann schieben wir die Dinge beiseite. Wir verdrängen sie einfach. Vielleicht mochte Lot sich damit beruhigt haben, dass er sich sagte, es gelingt mir vielleicht, den einen oder anderen zum lebendigen Glauben an Gott zu bekehren. Vielleicht schaffe ich das ja irgendwie. Und dieser Gedanke ist ja zur Genügsamkeit bekannt. Wenn beispielsweise ein gläubiges junges Mädchen eine Verbindung eingeht mit einem ungläubigen jungen Mann, dass man sagt, ich habe ihn so lieb und irgendwie wird es mir doch wahrscheinlich gelingen, ihn für Jesus zu gewinnen. Er hat mir ja auch versprochen, immer mitzugehen zum Gottesdienst, zu den Bibelstunden oder mir zumindest Freiheit zu lassen, was mein Glaubensleben angeht, was mein Glaubensleben betrifft. Und ich hoffe ja, dass ich ihn doch gewinnen kann. Und das stellt sich dann in den meisten Fällen als großer Irrtum heraus. Da sind von vornherein die Weichen falsch gestellt. Man geht einen Weg des Ungehorsams. Lass dich nicht unter dasselbe Joch bringen mit den Ungläubigen. Das gilt ganz besonders für eine Ehegemeinschaft. Wenn es dann geschehen ist, dann hat man diesen Weg auch zu gehen. In aller Treue, im Aufblick zum Herrn, es ist dann für viele ein schwerer Erziehungsweg, auf dem man vieles dann auch lernen kann. Gott kann aus allem was Gutes machen, aber von vornherein darf man solch einen Weg nicht gehen. Er ist uns von der Heiligen Schrift her untersagt. Die Folgen gilt es dann zu tragen. Die Folgen sind manchmal sehr bitter, aber ich sage noch einmal zum Trost, Gott kann aus solchen bitteren Folgen auch noch etwas Gutes machen, was ihn verherrlicht und allen Beteiligten zum Besten dient. So mag Lot gedacht haben, vielleicht gelingt es mir ja. Nun, ich las einmal von einem Mann, der einen beruflichen Standortwechsel vornahm, und dieser Wechsel versprach ihm bestimmte Vorteile, materieller Art, finanzieller Art. Er stellte nicht die Frage, ob es in der Gegend, wohin er ziehen wollte, eine Möglichkeit gab, sich einer christlichen Versammlung anzuschließen. Das stellte er jetzt hinten an. Diese christliche Versammlung gab es dort nicht. Aber die irdischen Vorteile wogen schwer. Er entschloss sich also, diesen Weg zu gehen mit seiner Familie, und mit der Zeit ging es geistlich mehr und mehr bergab mit ihm. Er kam allerdings dann später zurecht, er tat Buße darüber. Das ist ja das Wunderbare, dass wir Buße tun dürfen, wenn wir einen verkehrten Weg gegangen sind. Das gab es auch im Leben von Pastor Wilhelm Busch, der sich dazu entschied, die Arbeit im Weigelhaus in Essen zu machen, auf Drängen seines Vorgängers Pastor Weigel. Aber er fragte Gott nicht, ob das sein Weg war für ihn. Er fragte nicht nach dem Willen Gottes. Und im ersten Jahr ging dort alles drüber und drunter. Es gelang ihm aber auch gar nichts in der Arbeit dort. Und dann wurde ihm klar, hör mal, du hast gar nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Du bist eigenmächtig diesen Weg gegangen. Und dann hat er eine Aussprache gesucht mit Pastor Christlieb, und sie haben sich beide zusammen also darunter gebeugt, unter diesen eigenwilligen Weg, und Gott legte dann seinen wunderbaren Segen auf diese Arbeit. Das ist allerdings immer Voraussetzung, dass der Mensch Buße tut, dass er sich beugt, dass er sich demütigt vor Gott. Und auch das ist etwas, was in unserer Zeit selten geworden ist. Man geht einen falschen Weg, aber man denkt nicht daran, darüber Buße zu tun, auch wenn die Folgen noch so bitter und noch so schwerwiegend sind. Man beugt sich nicht mehr vor Gott. Man demütigt sich nicht mehr vor Gott. Und von daher steht man letztlich, obwohl man sich zu Gott bekennt, zu Christus bekennt, auf dem Kriegsfuß mit ihm. Ganz praktisch. Die Frage lautet also, nach welchen Kriterien wählen wir? Wie steht das da mit der Berufswahl? Nun, die meisten haben das schon hinter sich, aber wir stellen trotzdem mal die Frage, geht es da ums Geldverdienen in erster Linie oder geht es da um den Willen Gottes? Nach welchen Gesichtspunkten wählt man für seine Kinder? Den Kindergarten, die Schule? Welche Ziele hat man für seine Kinder? Nach welchen Kriterien wählen wir unsere Freunde und unseren Umgang mit anderen? Nun, es gibt Situationen, die sehr schwierig sind und die wir uns nicht selbst ausgesucht haben. Schwierige Arbeitskollegen, notvolle Verhältnisse in der Schule und so weiter. Das kann natürlich sein, dass man von Gott her in solche Situationen hineingeführt wird und dass man dort eben sich zu bewähren hat als ein Nachfolger Jesu. Das kann natürlich sein, aber man sucht sich das nicht selbst aus. Hätte Gott zu Lot gesagt, das ist dein Weg, dann hätte Lot auch dort in Sodom und Gomorra die nötige Salzkraft gehabt, um das mal biblisch auszudrücken. Dann hätte er die Kraft gehabt zum Zeugnis. Und so hatte er diese geistliche Kraft nicht. Auf eigenwilligen Wegen haben wir keine geistliche Kraft. Es sei denn, ich sage es noch einmal, dass wir uns darunter beugen, Buße tun und Vergebung von Gott durch den Herrn Jesus Christus empfangen. Wenn Gott uns also in eine solche Situation hineinführt, wenn er uns nach Sodom schickt, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn wir uns diesen Weg selbst aussuchen. Lots Geschichte ist eine sehr, sehr traurige. Wäre da nicht die Fürbitte Abrahams gewesen, Lot wäre in Sodom umgekommen, das wissen wir. Sein Onkel Abraham betete für ihn. Und so wurde er mit knapper Not aus Sodom gerettet, zusammen mit seinen Töchtern. Seine Frau kam um, wir kennen die Geschichte. Sie drehte sich um, sie erstarrte zu einer Salzsäule. Seine Töchter wurden gerettet, aber seine Töchter waren geprägt vom Geist Sodoms und Gomorras. Das zeigt sich dann kurz darauf. Der Zufluchtsort Lots war eine Höhle, er besaß kaum noch etwas und geriet durch seine Zuchtlosigkeit und auch durch die Sittenlosigkeit seiner Töchter in eine schlimme, folgenschwere Situation. Da hob Lot seine Augen auf und besah. Armer Lot, warum ließt du dich von deinem begehrlichen Herzen betören? Scheinbar der Gewinner hier und doch schließlich der große Verlierer. Anders dagegen sein Onkel Abraham. Abraham war von einer ganz anderen Art. Natürlich der Vater des Glaubens, aber nicht ohne Fehler, das wissen wir aus seiner Lebensgeschichte. Es gibt keine perfekten Leute. Als wir das heute Morgen in der Einleitung zum Gebet gehört haben, aus dem Andachtsbuch von Lloyd-Jones, dass es nicht um Vollkommenheit geht, da dachte ich mir, ja, das ist ja eigentlich doch eine klare Sache. Ja, das ist ja eigentlich etwas, was man gar nicht zu erwähnen braucht. Wir sind keine vollkommenen Leute, das ist eigentlich ganz klar. Wir sind keine perfekten Leute. Wir haben unsere Schwächen, wir haben unsere Wetterecken, wir haben unsere sündige Natur, die wir stets mit uns herumschleppen, und der eine neigt zu diesem und der andere zu jenem Fehlverhalten, und wenn wir nicht auf der Hut sind, dann gewinnt es Macht über uns. Und wenn wir 30, 40, 50, 60 Jahre unterwegs sind mit dem Herrn Jesus, sind wir niemals sicher vor uns selbst, vor unserer sündigen Natur. Sie ist immer noch dieselbe, sie hat sich niemals geändert. Und es kommt darauf an, dass man immer wieder die Stellung bezieht vom Kreuz her als mitgekreuzigt, dass diese sündige Natur mit in den Tod Jesu hineingenommen worden ist und dass wir von daher den Sieg haben darüber. Aber sind wir nicht achtsam, passen wir nicht auf, dann gewinnt diese Natur Macht über uns. Und das hat dann eben auch seine bösen Auswirkungen. Auch im Leben eines Abraham. Wir sagen es also noch einmal, Abraham war kein perfekter Mann. Den gibt es nicht. Und wir leben nicht davon, dass wir immer alles richtig machen, das habe ich oft betont, sondern wir leben von der Gnade Jesu. Ganz allein von seiner Gnade. Alles andere ist selbstgerechtes Wesen. Wir wollen nicht sündigen, wir strecken uns danach aus, ein geheiligtes Leben zu führen, aber wir müssen ganz nüchtern zugeben, dass es uns manches Mal nicht gelingt. Dann haben wir Zuflucht zu dem Thron Gottes und dürfen wissen um die reinigende Kraft des Blutes Jesu. Das macht uns dann wieder getrost und zuversichtlich. Also Abraham, der Vater des Glaubens, nicht perfekt, aber doch ein ganz anderer Mann hier vom geistlichen Leben her als Lot. Scheinbar in dieser Situation der Verlierer, aber doch letztlich der große Gewinner. Zunächst also sieht es so aus, als habe Abraham hier den Kürzeren gezogen. Wer anderen den Vortritt lässt, der muss mit dem zufrieden sein, was übrig bleibt für ihn. Abraham konnte sich denken, dass Lot sich die fruchtbare Gegend am Jordan aussuchen würde. Wahrscheinlich kannte er auch die Gesinnung seines Neffen Lot. Und dennoch lässt er Lot hier zuerst wählen. Abraham kann loslassen. Und das beobachten wir immer wieder in seinem Leben. Gott erzieht ihn auf diese Art und Weise. Abraham musste sein Vaterland loslassen, seine Verwandtschaft dort loslassen. Er musste hier das Land loslassen. Er musste später den Ismael loslassen. Ja, er musste den Sohn der Verheißung, den Isaak, loslassen. Das ganze Leben Abrahams ist ein einziges Loslassen und sich dem Herrn übergeben und alles, was ihn betrifft, auch seine Verheißungen, die er hatte, Gott zu überlassen. Und damit zu rechnen, dass Gott zu seinem Wort steht und Gott in der Lage ist, seine Verheißungen wohl zu erfüllen und für Abraham zu sorgen. Das ist eine wunderbare Sache im Leben Abrahams, dass er diesen Weg ging nach dem Willen Gottes und Gott ihn auf diesem Weg reich gesegnet hat. Abraham also lernte es loszulassen. Das sehen wir, er konnte loslassen. Und wer loslässt, der gewinnt. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, sagt der Herr Jesus. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Sein Glück ist also nicht davon abhängig, dass er etwas krampfhaft festhält. Worin liegt denn das Geheimnis seiner Glückseligkeit? Das lesen wir in Vers 18. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Das tat Abraham, genauso wie am Anfang, als er zum ersten Mal in das Land Kanaan kam. Er baute einen Altar. Es ging ihm um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und das Wort Hebron, die Bezeichnung für diese Stadt Hebron oder für diesen Ort, heißt Gemeinschaft. Abraham hatte also Gemeinschaft mit Gott. Das war ihm das Allerwichtigste. Und deshalb konnte er loslassen. Wer Gemeinschaft mit Gott hat, wer immer wieder die Herrlichkeit Gottes sieht in seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, der kann loslassen. So sehen wir später auch, als ihm der König von Sodom ein großartiges Angebot machte im Blick auf die Beute, die sie gemacht hatten bei diesem Feldzug. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. Da konnte er loslassen und konnte sagen, kein Schuhriemen von dir. Nur für seine eigenen Leute hat er gesorgt. Auf dass du nicht denkst, du habest Abraham reich gemacht. Was war vorangegangen? Eine Begegnung mit Melchisedek. Ein Typus auf Christus hin. Er hatte die Herrlichkeit Gottes geschaut. Melchisedek brachte ihm Brot und Wein. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes schauen, im Gekreuzigten, in seinem Erlösungswerk, in seinem kostbaren Blut, das er für meine Sünden vergossen hat am Kreuz, die Gemeinschaft mit ihm, dem auferstandenen, erhöhten Herrn, dann kann ich loslassen. Dann ist mir das so kostbar, dass mir alles andere gering erscheint. Ich gehe damit um, aber ich bin nicht daran gebunden. Es kann nicht mehr über mich herrschen. Es kann keine Macht mehr über mein Leben gewinnen. Das also war es, was das Herz Abrahams erfüllte. Gemeinschaft mit Gott. Darum konnte er die viel geringeren Dinge loslassen, weil er einen besseren Besitz hatte, nämlich Gott selbst. Wie steht das da mit uns? Ich habe neulich die Geschichte von Jobst Hade gelesen. Das war ein einfacher, schlichter, einfacher Bauer. Gott gebraucht ja nicht nur gelehrige, hochintelligente Leute, wie es beispielsweise ein Apostel Paulus gewesen ist. sondern auch solche Leute, einfachen Leute wie Petrus und Johannes, Fischer vom Beruf. Und das war ein Bauer, ein schlichter, einfacher Bauer, aber erfüllt mit dem Wort Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann wird berichtet, dass er eines Tages über seiner Bibel saß und las darin und plötzlich stürzte seine Frau herein und sie neigte zum Aufbrausen. Seine Frau konnte schon mal so aus der Haut fahren. Und dann beschwerte sie sich über den Nachbarn. Die Schweine vom Nachbarn verwüsten mal wieder unseren Garten und unser Grundstück. Sie war ganz aufgeregt. Nun, Jobs Tade entgegnete zunächst gar nichts darauf und verließ still den Raum. Und nach einer halben Stunde, was mag er wohl getan haben in der halben Stunde? Nach einer halben Stunde kam er wieder zurück und fragte seine Frau, kannst du ein Wort hören? Sie schluckte zunächst, ja, sagte sie. Und dann meinte er zu ihr, unser ganzes Anwesen, der Garten, all das, was wir hier haben an Schönem, ist nicht eine einzige Sünde wert. Ist es nicht wert, dass wir uns empören und ärgern über unseren Nachbarn? Dieser Mann konnte loslassen. Der hatte einen Blick für das, was entscheidend wichtig ist in unserem Leben. Die Herrlichkeit Gottes in Christus, die Gemeinschaft mit ihm, das zukünftige Erbe. Wie viele hängen fest an irgendwelchen Erbstreitigkeiten, weil sie nichts wissen von dem zukünftigen Erbe, das Gott in Christus für uns bereithält. Dass mir werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine, selige Ewigkeit. Und diesen Blick haben wir oft nicht. Und darum ist das so wichtig, was wir heute Morgen aus dem Epheserbrief gehört haben. Dass der Apostel Paulus darum betet, Herr, um geöffnete Augen des Herzens, dass wir erkennen, diese lebendige Hoffnung, dieses Hoffnungsgut, das uns beigelegt ist im Himmel, dass wir das erkennen, auch die Kraft Gottes, die uns dazu befähigt, die Auferstehungskraft Jesu, die uns dazu befähigt, dieses Ziel ewiger Herrlichkeit zu erreichen. Diesen Blick brauchen wir. Und je blinder wir sind für diese Welt, für die Schönheiten dieser Welt, desto mehr kann Gott uns die Augen öffnen für die Schönheit dessen, der in dieser Welt so sehr verachtet wird, nämlich für die Schönheit des Sohnes Gottes. Und all dessen, was wir in ihm haben. Und je mehr unsere Herzen hängen an dieser Zeit und Welt, an all den sichtbaren Gütern, desto weniger Geschmack finden wir an den himmlischen Gütern. Abraham war ein Mann, der loslassen konnte, weil ihm die Gemeinschaft mit Gott über alles ging. Wir sind berufen, so sagt der Apostel Paulus, zur Gemeinschaft des Sohnes Gottes. Sag mal, ist dir die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in seinem Wort, ist dir das das Kostbarste, was es gibt? Oder gibt es andere Dinge, die dir wichtiger sind und kostbarer sind? Dann bekenne es dem Herrn. Wir dürfen doch zu ihm kommen und dürfen ihm das sagen. Welch eine Gnade ist das, ihr Lieben. Dass wir damit nicht hinterm Berg halten müssen, sondern dass wir kommen dürfen und dürfen sagen, Herr, es gibt Dinge in meinem Leben, die begehre ich viel mehr als dich und dein Wort. Das muss ich dir bekennen, das tut mir weh, dass ich das bekennen muss, aber es gibt sie. Herr, damit komme ich jetzt zu dir und ich danke dir dafür, dass du diese Neigung meines Herzens mit ans Kreuz genommen hast und hast Raum gemacht für das Wirken deines Heiligen Geistes und für deine Herrlichkeit. Aber bitte nicht verdrängen diese Dinge. Nicht verdrängen. Ich sage noch einmal, wir neigen dazu, bestimmte Dinge zu verdrängen. Sie dürfen nicht sein, das wissen wir vom Wort Gottes her, sind wir ja geprägt. Sie dürfen nicht sein, also sind sie auch nicht so. Oder aber ich verdränge sie. Wir müssen uns dem stellen. Wenn wir den Herrn nicht über alles lieben, dann ist es wichtig, dass wir ihm das sagen. Und ihm dürfen wir das sagen. Geh mal zu einem Menschen und sagt zu ihm, ich hab dich nicht lieb, ich mag dich nicht. Das würden wir kaum wagen, aber Gott lässt sich das gefallen. Ja, er möchte das gerne, dass du zu ihm kommst und ihm dein Herz ausschüttest und zu ihm sagst, Herr, Es ist so, so ist es. Ich habe dieses und jenes oder Menschen mehr lieb als dich selbst. Ich muss es dir einfach bekennen. Nun tu dein Werk an meiner Seele. Erbarm dich über mich. So dürfen wir kommen. Und er tut es auch. Er wirkt es auch. Das gute Werk, das er angefangen hat in dir, das wird er auch vollenden. Wie viel Zank und Machtgerangel könnte vermieden werden, wenn man erfüllt wäre von der Herrlichkeit Jesu? Da können wir manches einfach dem Herrn überlassen, loslassen in den bestimmten Situationen unseres Lebens. Wir brauchen nicht verbissen festzuhalten. Und das müssen ja nicht immer große Dinge sein. Das zeigt sich dann auch in alltäglichen Begebenheiten, wo wir an unserem Recht krampfhaft festhalten, in alltäglichen Dingen, beim Einkaufen beispielsweise, wenn sich jemand vordrängelt. Eine Bagatelle, möchte man sagen. Und doch zeigt es sich da, wie wir von Natur aus sind. Ja? Wie kann der nur? Ne? Ja. Loslassen. Wenn Gott will, kann er uns zu seiner Zeit alles reichlich ersetzen, wie wir es hier bei Abraham sehen. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham. Hier haben wir den Unterschied. Lot hob seine Augen auf und besah sich die ganze Gegend. Er suchte nicht den Kontakt zu Gott. Und hier spricht Gott zu Abraham. Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Und Gott steht zu seinem Wort. Nun, der ganze Abschnitt hier über Abraham steht in krassem Gegensatz zu dem, was wir über Lot lesen. Über Lots Wahl, wir kommen zum Schluss, steht die unheil ankündigende dunkle Wolke von Vers 13. Aber die Leute zu Sodom waren unerhört verdorben und sündigten sehr gegen den Herrn. Über Abrahams Wahl steht die Verheißung Gottes, der Friede Gottes und die glückselige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und darum, wer loslässt, gewinnt. Gottes Bitte an uns ist, lass ihn selbst in Christus Jesus für dich wählen. Amen.